Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 55. Wir nehmen auf am Dienstag, den 1. Juni 2021. Wie in jeder Woche begrüßen wir euch aus dem Elon Time Studio in diesem Internet. Meiner Wenigkeit sieht das Büro wie aus dem heimischen fensterlosen Keller und mit dabei ist
Albrecht aus Grünheide, der jetzt mittlerweile umgezogen ist nach unten und jetzt in seinem richtigen Arbeitszimmer, ja, die Töne von sich gibt.
Ja, das freut mich, dass du deine Töne von nun an aus einem schönen neuen Arbeitszimmer von dir geben kannst. Wir haben schon gesagt, möglicherweise, du bist ja frisch in dieses Zimmer gezogen, ist es noch ein bisschen, also es hört sich unter Umständen noch ein bisschen groß an, ein bisschen viel Hall oder mehr Hall als sonst. Ich konnte jetzt tatsächlich während der Pre-Show keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten irgendwie vernehmen, aber du hast doch rundherum ein riesiges Regalsystem für Bücher, Akten und sonstige Büroklamotten geschaffen und ich glaube, insofern wird der Raum akustisch auch kleiner werden, je mehr da drin steht.
Ja. Ja, nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, ich selber brauche eigentlich diesen ganzen Raum gar nicht, also diese Regalmeter, aber meine Frau, die Grundschullehrerin ist, ja, die hat einiges an Material und von daher, ja, werde ich dann in Zukunft auf dieses riesige Regal mit Lehrmaterial gucken.
Du hast also die ganzen Gigafactory-Antragsunterlagen gar nicht in Kopie bei dir stehen?
Nein, tatsächlich nicht. Nein. Das gibt's bei mir alles digital.
Das gibt papierloses Giga-Berlin-Büro quasi.
Genau, richtig. Das ist bei Schulen noch nicht ganz so weit.
Nee, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Da hinken wir doch teilweise immer noch ein ganzes Stück hinterher. Wobei, ich war jetzt beeindruckt, zumindest an der Schule, wo ich aktuell bin, wurde jetzt mal ein interessanter Schwenk vorgenommen. Und zwar wurden die ollen Beamer von, weiß ich nicht, 1900 Keks nicht erneuert und gegen neue Beamer getauscht, sondern das Whiteboard und also es gibt auch kein, es gibt diese Smartboards jetzt mittlerweile, ne, wo du dann so Beamer an der Tafel hast. Nein, das gab es auch nicht. Sondern ganz interessant, die haben jetzt große Fernseher aufgehängt, die so zwischen die Tafeln passen oder tatsächlich auch mobil sind, so mit Tafelflügeln dran, also dass in der Mitte Fernseher und links und rechts so ein Tafelflügel dran, total spannend irgendwie. Du kannst auf den Fernseher nicht schreiben, okay. Aber ich bin sowieso ja mit meinem iPad und dann entsprechend mit Stift unterwegs und ich finde das total genial, wenn du da, weiß ich nicht, so ein Pan 80 Zoll Gerät irgendwie hast. Also ich glaube die Diagonale 2 Meter oder was haben die in der Diagonale? 2,5 Meter irgendwie so in der Größenordnung. Also richtig große Geräte, aber es war wohl günstiger, als eben Leinwand und Beamer zu erneuern, beziehungsweise da so ein Smartboard hinzustellen.
Okay.
Und das finde ich eine interessante Entwicklung, finde ich cool, gerade wenn man eben so digital unterwegs ist.
Ja, wenn das dann am Ende auch gern und viel genutzt wird, ist das ja auch nicht verkehrt. Aber ich habe so aus der Vergangenheit immer mal wieder so im Kopf, dass dann diese Smartboards halt irgendwie im Raum sind und dann aber gar nicht genutzt werden, weil ja, vor allem auch das ältere Personal vielleicht nicht die Muße hat, sich dann damit auseinanderzusetzen.
Ja, und deshalb also nicht mit den Tafelflügeln dran. Du kannst es einfach als Whiteboard nutzen irgendwie, ne? Aber dann, wenn du mal digitale Inhalte hast, dann kannst du die einfach per AirPlay da draufschmeißen oder mit diesem, wie ist das bei Microsoft, dieses Miracast, glaube ich, ne?
Also, ja, das kann gut sein.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn, System, Schule verlassen wir vielleicht für heute. Was haben wir heute vor?
Ja, wir sprechen über SpaceX, Raumfahrt im Allgemeinen, Tesla, Elektromobilität und auch nochmal über Boring Company.
Boring Company. Es wird aber mit Sicherheit nicht langweilig werden. Wir haben in dieser Woche ein bisschen mehr Zeit, müssen jetzt also nicht hastig ins erste Thema reinspringen.
Können also auch mal über Schule sprechen.
Genau. Aber dennoch, wenn wir bei SpaceX anfangen, stimmt die Reihenfolge überhaupt? Ja, die Reihenfolge stimmt so. Ja. Was haben wir bei SpaceX zu berichten?
Ja, dass der erste Starlink-Orbit fertiggestellt ist, lese ich hier in einer Überschrift. Und das wird wahrscheinlich für eine gute Abdeckung sorgen.
Ja, genau. Also Starlink wird ja immer 60 Satelliten at a time, also ne, mit der Falcon 9 gestartet, in ihren Orbit Stück für Stück fertiggestellt. Und die Starlink-Satelliten fliegen nicht alle in der exakt gleichen Hülle, sondern die fliegen alle in so leicht unterschiedlichen Höhen und in leicht unterschiedlichen Inklinationen. Also in, wenn man von der Erde quasi ausguckt, ist, glaube ich, aktuell die Richtung, in die gestartet wird, verdammt, jetzt finde ich es nicht mehr, ich glaube, paar 50 Grad. Und die Höhe liegt bei 550 Kilometern, meine ich aktuell. Verdammt, jetzt habe ich den Originalartikel verlegt. Hier, da. 53 Grad Inclination und Höhe von 550 Kilometern. Boah, guck mal, ne? dieses leichte Hintergrund, ne? so als ob Wissen hat dann noch geklappt. Und dieser Orbit ist jetzt eben fertiggestellt. Wenn man sich das eben so als Kugel um die Erde vorstellt, führt das dazu, dass in dieser Inklination und in dieser Höhe jetzt ziemlich alles auf der nördlichen Hemisphäre erreichbar ist mit Starlink-Satelliten. Das geht, glaube ich, dann runter bis nach paar 70 Grad. Genau. Insofern haben wir in Europa und Nordamerika jetzt schon eine ziemlich gute Abdeckung, aber eben diese Kugel, wenn man sich das so vorstellt, um die Erde, ist jetzt eben gefüllt mit Satelliten, beziehungsweise planmäßig gefüllt mit Satelliten. Und jetzt geht es schrittweise weiter. Die nächste Kugel, die gefüllt werden soll, ist 540 Kilometer hoch. Die nächste dann 570, dann 560 und dann nochmal 560 in anderer Inklination. Und so wird schrittweise die gesamte Welt erschlossen. Also die gesamte Erde, die gesamte Welt wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber dann ist unser Globus halt irgendwann voll umschlossen mit Starlink-Satelliten. Und ja, die erste Ebene, die erste Hülle, wenn man so will, ist jetzt eben fertiggestellt mit unseren ungefähr 1300 Satelliten, glaube ich. Genau, wir haben 72 Orbital Planes in dieser Hülle und 22 Satelliten pro Plane. Da sind wir bei 1600 Satelliten knapp. Genau, die haben wir jetzt ja gerade überschritten. Da hatten wir letztes Mal drüber berichtet. Wenn ich nochmal schaue auf Jonathans Space Page, finde ich das hier? Nee. Ja, dann sind wir eben gerade ziemlich gut drüber und mit guter Netzabdeckung mittlerweile dabei. Und ich denke, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das war jetzt ein Artikel aus dem Handelsblatt von, ich meine, gestern oder heute, das hängt im Grunde unmittelbar mit zusammen.
Ja, genau, richtig. Deutschland möchte ja die Netzabdeckung auf dem Land um einiges besser machen und hat da anscheinend auch so ein Programm ausgeschrieben, das aktuell auch nur Starlink eigentlich auf Starlink zutrifft. Das heißt, die Förderung könnte da auch, wenn da nicht noch weitere Player dazukommen, auch für Starlink interessant werden. Und ja, muss man mal schauen, ob sich da noch andere Firmen irgendwie drauf bewerben, beziehungsweise vielleicht auch in Reichweite kommen, diese Förderung auch zu erhalten.
Ja, ist ganz interessant. Im Handelsblatt wird auch nochmal geschildert, dass unser lieber Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu Gast auf der Tesla-Baustelle in Grünheide war, also im Grunde bei euch, und hat sich das Ganze mal angeschaut, insbesondere auch mit Blick auf die dort schon verfügbare Abdeckung mit Starlink. Auch da hatten wir vor einiger Zeit auch mal darüber berichtet, dass die Gigafactory Berlin über eigentlich ein oder mittlerweile mehrere?
Aktuell ist es schon gar nicht mehr zu sehen. Also jetzt bestimmt schon seit 2 Monaten ist diese Satellitenschüssel, die Schüssel, ja, dann auch nicht mehr zu sichten. Also an der Stelle, wo sie vorher war, ist dann wieder demontiert worden. Und entweder ist sie woanders tatsächlich auf dem Gelände, sodass man sie nur schwer erhaschen kann.
Ja.
Oder sie ist gar nicht mehr auf dem Gelände.
Okay. Jedenfalls, so berichtet das Handelsblatt, soll es unter anderem auch bei diesem Besuch um Starlink gegangen sein und die Modalitäten, die nun zur Förderung von Satelliten-Internet auf ja nicht gut erreichbaren oder nicht gut ausgebauten Gegenden auf dem Land aufgelegt wurde. Das berücksichtigt in gewisser Weise über diese Modalitäten zu einem ja, Hauptteil Starlink. Es geht darum, dass eine Einmalzahlung von 500 Euro möglich ist, um Hardware oder um Hardware anzuschaffen, also um sich quasi auf Satelliteninternet einzustellen, um das aufzubauen. Und monatliche Kosten sind davon nicht betroffen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine gewisse Koinzidenz, könnte man sagen, dass die Starlink-Satellitenschüssel hierzulande tatsächlich 500 Euro kostet. Und somit könnte man jetzt natürlich meinen, dass das gewissermaßen als Starlink-Direktsubvention irgendwie zu verstehen ist. Und hier eben dann bis zu 200.000 Haushalte von dieser neuen schnellen und unbürokratischen Finanzspritze profitieren sollen. Ich bin gespannt, wie stark das tatsächlich der Bekanntheit von Starlink zuträglich ist, weil ich das Gefühl habe, dass Mund-zu-Mund-Propaganda nicht, also gerade im Telekommunikationssektor vielleicht nicht hundertprozentig ausreichend ist, wie es vielleicht Tesla üblicherweise mit Fahrzeugen handhabt. Aber dass die SpaceX-Tochter Starlink hier möglicherweise dann nochmal andere Wege, weiß ich nicht, Haustürgeschäfte oder ähnliches, gehen muss, um hierfür dann auch Bekanntheit zu sorgen.
Ja, aber ich versuche das gerade zu vergleichen mit den Ladesäulen, wo du ja dann auch irgendwie 900 Euro bekommst. Was spricht sich doch relativ schnell rum, wenn du da 500 Euro geschenkt bekommst und irgendwie auf dem Land lebst und echt schlechtes Netz hast, dann ist das doch eine geile Option.
Ja, also
ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall diesen Push dann auch gibt, sich das anzuschauen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass hier eventuell dann wirklich diese enge Verzahnung, auch die enge mediale Verzahnung zuträglich ist. Also dass nicht nur gesagt wird, Andreas Scheuer oder das Bundesverkehrsministerium, er selbst wird da ja nur drüber gucken oder mitverantwortlich sein und nicht derjenige, wie auch immer. Aber das Bundesverkehrsministerium gibt euch jetzt irgendwie 500 Euro, damit ihr euch Satelliteninternet aufbauen kann, sondern das ist ja medial schon sehr eng geknüpft an Starlink und insofern, wenn man das dann vielleicht auch selbst googelt und nach dieser Förderung dann eben sucht, dass man dann auch direkt konfrontiert wird damit, dass das ja sehr gut übereinstimmt mit dem, was dann eben Starlink bietet. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass man durchaus bereit sein muss, dann 99 Euro zusätzlich im Monat zu bezahlen. Um das in Anspruch zu nehmen. Ne? Also das ist dann natürlich eine ganze Stange Geld, wenn ich vergleiche, dass wir, weiß ich nicht, gut, wir haben jetzt hier 50 Mbit, das ist mit Sicherheit weniger als das, was Starlink bietet. Also ich glaube, die letzte Messung vom Ministerium waren irgendwie 280 Downstream und 66 Upstream im Schnitt. Also insofern deutlich mehr als jetzt so eine 50 Downstream und 10 Upstream von jetzt irgendeinem DSL-Anbieter bei uns in der Stadt, aber weiß nicht, ich zahle halt auch nur 35 Euro oder so. Ne? Und insofern, ich glaube, die Leute, wenn sie dann entscheiden können zwischen ich habe vielleicht 6 Mbit oder halt 280 über Starlink, muss dafür aber statt 19 Euro im Monat aber auch 99 Euro im Monat zahlen. bin ich gespannt, wie gut das angenommen wird. Wäre natürlich witzig, wenn man dann demnächst mal irgendwie durch Winterberg oder durch die Eifel spaziert und wie ich das schon mal erzählte, dann links und rechts die Starlink-Schüsseln aus den Häusern ragen sieht.
Ja, genau.
Ja, aber insofern, das ist ja vielleicht dann auch unsere Chronistenpflicht hier, solltet ihr ZuhörerInnen sein und auf dem Land leben und geplagt sein von schlechtem Internet, dann denke ich, ist das eine zeitgemäße Lösung, hier auf Satelliteninternet von Starlink zurückzugreifen. Wir hatten ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder über Kooperationen gesprochen, die da laufen. um dann auch eine schnelle Anbindung ans Internet zu gewährleisten. Wir hatten über Azure und über Google Cloud Services berichtet. Insofern denke ich, ist das durchaus spannend. Und das muss ich auch sagen, hätte ich die Gelegenheit, Glasfaser beispielsweise als zeitgemäße Technologie bei mir ins Haus zu holen, obwohl ich vielleicht nur 50 Mbit bräuchte, das würde ich, glaube ich, selbst auch machen.
Hm. Ja, hätte ich auch gemacht. Bei uns ist nur das Glasfaser nur vorne an die Straße gelegt worden.
Ja.
Also nicht to the home.
Ja.
Hätte ich dann aber auch gemacht. Ja.
Ja.
Ich finde es spannend, um das vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen weiter auszuführen. Ich finde es ganz spannend, dass auch hier Elon Musk in einen Bereich vorstößt, in den ja das Bundesland Deutschland es eigentlich nicht geschafft hat, vorzustoßen, um ja in den letzten 10, 20 Jahren, könnte man ja fast sagen, ja auch Internet auf die in die ländlichen Bereiche zu bringen. Ja. Ne? Und das ist eigentlich auch verrückt, dass gerade Elon Musk dann da auch Abhilfe schafft,
ja,
weil es die Bundesregierung so nicht auf die Reihe kriegt. Aus welchen Gründen auch immer, so ganz detailliert stecke ich da nicht drin.
Ich bin halt sehr gespannt, wie sich das auch auf bestehende Satelliteninternetbetreiber oder ja genau, bestehende Satelliteninternetbetreiber auswirkt. Wir haben ja, was haben wir, Eutelsat, genau, die ja ein ähnliches Produkt anbieten, aber eben mit deutlich geringeren Bandbreiten, mit deutlich größeren Latenzen, aber auch eben, das ist glaube ich 70 Euro im Monat, was die verlangen. Und entsprechend wäre jetzt für mich mal interessant, ob vielleicht jetzt auch dieser Push in Richtung, es gibt eine einfache Möglichkeit vor allem auch Satelliteninternet an den Start zu kriegen. Ne? Also bei Eutelsat, da brauchst du ja dann die Satellitenschüssel, da ist glaube ich ein klassischer LNB drauf. Dann brauchst du die Verkabelung von dort irgendwie bis ins Haus und hast dann da deinen Router irgendwie dranhängen und bei Starlink ist ja bereits alles Plug and Play fertig. Ne, da ist dann vielleicht wirklich nur noch so eine, also vielleicht gibt es dann wirklich auch Leute, ich sehe das häufiger hier bei uns im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die sich einfach so eine Halterung an den Balkon klemmen oder sowas für eine Fernsehsatellitenschüssel. Und ob dann vielleicht auch wirklich so ein Wildwuchs stattfindet, dass man sagt, ja hey, Starlink bietet dieses Plug-and-Play-Paket, ich kaufe das einfach für 500 Euro, klemme das selber irgendwo an eine Stange, die ich im Fensterrahmen außen montiere, also in der, ne, wie heißen die? Ich komme wieder nicht auf den Namen, wie das Fachjargon für diese, für diesen, ne,
ja, ich weiß,
Fensterrahmen außen ist.
Ja.
Und oder eben an den Balkon. Und ich muss es jetzt nicht unbedingt auf dem Dach irgendwie festmontiert haben. Das reicht mir so, dass ich dann schnelles Internet habe. Fände ich mal eine interessante Sache. Und vielleicht baut SpaceX dann auch irgendwann so weit aus, dass sie sagen, hey, die Schüssel braucht nur noch Strom irgendwie und dann hat die sogar einen WLAN-Access Point oder sowas eingebaut. Das wäre ja schon eine witzige Sache. Und ich denke, dass man da den Leuten durchaus mit entgegenkommt.
Ja. Auch hier, ich habe nochmal geguckt, Eutelsat, ob was es da so für News gibt in der letzten Zeit. Und da ist zu lesen, dass 100 Mbit in ganz Deutschland jetzt durchstartet mit Eutelsat Connect.
Was sind denn die Latenzen? Haben wir das vielleicht mal? Das würde mich mal interessieren.
Bei Eutelsat?
Mhm. Hm.
Eutelsat. Das wird hier jetzt nicht beschrieben.
Ich gucke gerade mal. DSL-Latenzen. Wir haben ja Zeit. Das ist ja das Schöne.
Mhm.
Latenzzeiten. So, zusammen mit den anderen Verzögerungsfaktoren ergeben sich Latenzen zwischen 500 und 700 Millisekunden.
Das ist um einiges mehr als bei Starlink.
Genau, ne? Also DSL-Latenzen liegen bis 20 Millisekunden, würde ich jetzt mal sagen, ist so üblich. Kabel-Internet-Latenzen sind nochmal deutlich höher, das stimmt. Starlink-Latenzen waren, glaube ich, auch im Bereich bis 50 Millisekunden. Also die sind eher in DSL-Größenordnung. Laut Musk wird das Starlink-Netz eine Latenzzeit von unter 20 Millisekunden aufweisen. Insofern durchaus konkurrenzfähig, finde ich. Gut, von hier aus vielleicht zu einer letzten News im SpaceX-Segment. Und zwar habe ich das gerade noch auf die Schnelle gefunden, dass der Ocean Spaceport Deimos weiterhin im Bau befindlich ist und für einen Start bzw. für eine Jungfernfahrt im nächsten Jahr vorgesehen ist.
Mhm. Oh, geil. Oh, ich sehe auch eine Animation dazu,
ja,
bzw. eine Grafik. Das sieht ja schon nice aus.
Ja. Ich finde eigentlich auch sehr standesgemäß, dass das Ganze nicht bei strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel hier gerendert ist, sondern dass das Ganze bei grauem Himmel und leichtem Seegang irgendwie so, ne, in Szene gesetzt wurde. Und ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen. Also das Bild zeigt im Grunde den Launch Tower, wie er jetzt gerade gebaut wird in Boca Chica auf der Starbase. Da hatten wir ja auch schon erste Designs gesehen. Und einen ähnlichen Launch Tower sieht man hier eben auf dieser Plattform, die im Wasser schwimmt und in Grau-Anthrazit gehalten das Starship samt Super Heavy Booster beherbergt. Ich glaube, Kühlung, gerade wenn man so über Flame Trenches nachdenkt, man muss ja gerade, wenn eine Rakete startet und die Triebwerke nach unten gerichtet sind, gucken, wo gehe ich mit den Abgasen, die aus meinen Triebwerken kommen, hin, wie leite ich die möglichst so ab, dass nicht alles in der Umgebung zerstört wird. Und bei 32 Raptor-Triebwerken, die eben geplant sind für dieses Super Heavy Booster, wir erinnern uns oder rufen uns mal gerade in Erinnerung, aktuell sehen wir 3 Raptor-Engines, die Richtung Boden feuern und auch die richten sichtbaren Schaden an der Betonplattform an. Entsprechend muss man hier natürlich eine gewisse Kühlung und Ableitung der Raketentriebwerksabgase finden. Und ich denke, das wird gerade auf dem Meer keine allzu große Herausforderung werden, hier eine Lösung dann zu finden, die man dann eben wasserkühlt oder ähnliches. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht. Und wie die da hinbekommen hatten.
Weil wollte ich auch gerade sagen. Ne? Genau, hinbekommen und dann da zusammenbauen und Treibstoff dorthin kriegen.
Ja. Die Antizipation, die wir ja so schon einige Folgen her, als wir das erste Mal darüber gesprochen hatten, war ja, dass man eigentlich einfach hingehen könnte und die darüber fliegen. Also selbstständig. Na, die sollen ja sowieso selbstständig starten und landen. Und insofern wäre es ja eigentlich auch naheliegend, wenn die dann an der Starbase eben in Boca Chica, Texas, nachdem sie fertiggestellt wurden, starten und dann eben auf ihren verschiedenen Plattformen landen, um dort dann vielleicht gesteckt zu werden irgendwie. Mhm. Ich fände das super spannend. Und dann auch überleg mal, allein die Präzision, die du haben musst, um ein Starship, also die zweite Stufe, neben dem Super Heavy Booster, der vielleicht schon da gelandet ist, zu landen.
Und nicht dort in dem Turm zu landen.
Ja. Super spannend, ne? Das vielleicht, das sind vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern, die nicht so oft auf Starlink-Starts gucken oder SpaceX-Starts gucken. Es ist ja bisher so, wir starten zwar an einem Launch Tower, das heißt, wir haben die Startrampe, beispielsweise bei den Crew Dragon, sehr eindrucksvoll, wo dann auch dieser Crew Access Arm dran ist, wo die Leute eben oder die Astronauten die Rakete betreten. Und das ist aber ja nicht der Platz, wo die Raketen wieder landen, sondern da gibt es eine dezidierte Landing Zone oder häufig landen sie ja auch auf den Plattformen im Wasser, aber sie starten eben nicht da. Und wenn ich meine Raketen eben an der gleichen Stelle starten und landen will, dann ist eben einerseits dieser Launch Tower im Weg und wenn da schon eine Rakete steht, auf die ich ja aufsatteln muss irgendwie, dann ist die auch in Anführungsstrichen im Weg. Also es wird echt richtig spannend. Ah, cool.
Und es ist halt die Frage, ob die dann auch eher aufgefangen werden.
Ja.
Oder ob sie dann doch tatsächlich so, wie es ja in der Vergangenheit immer gemacht wurde, dann mit eigener Kraft dann auch zum Stehen kommen.
Ja.
Das ist auch nochmal spannend.
Genau. Die Diskussion läuft ja noch, ne? Also bekommt der Super Heavy Booster überhaupt richtige Landing Legs oder wird der eben vom Launch Tower gefangen? Wir hatten mal vor diese Twitter-Animation, wo so einfach so zwei Roboterhände in den Himmel ragen und dann den Booster umarmen und fangen oder sowas, ne?
Das war gut,
ja. Also sowas in der Art und Weise irgendwie ist geplant. Wir gucken mal, ob das dann auch ingenieursmäßig umsetzbar ist und in Realität auch auftaucht. cool.
Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Weltraumschrott. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren angesprochen. Und vor kurzem, vor 2 oder 3 Folgen hatten wir auch mal gesprochen, dass es auf europäischer Ebene da auch eine Konferenz dazu gibt. Und das einen auch schon recht häufig. Ne? Wir hatten festgestellt, das war, glaube ich, die 25., wenn ich mich nicht alles täuscht, Konferenz. Also in dem Dreh zumindest. Und da scheint auch schon ziemlich viel darüber gesprochen worden zu sein. Und ja, jetzt wird auch nochmal klar, dass es doch recht wichtig ist, da auch was zu tun, denn der Kanadarm ist getroffen worden. Wovon ist noch nicht ganz klar. Aber ist er denn noch funktionsfähig? Das hatte ich jetzt gar nicht nachgelesen. Oder ist da irgendwie Arbeit nötig an dem Arm, um den wieder zu reparieren?
Also laut Besatzung ist der Canadarm weiterhin einsatzfähig. Da sind wohl keine Teile beschädigt worden, die eben die Funktion beeinträchtigen. Das ist wohl in der Frische nur eine Perforation dieser, dieser isolierenden Hülle. Trotzdem hat das jetzt natürlich nochmal für Diskussionsstoff gesorgt, betreffend eben der Space Debris-Problematik, die du gerade ansprachst. Es ist von einem Lucky Strike die Rede, also einer Kollision, die jetzt keine nennenswerte Beschädigung oder keine Beschädigung hervorgerufen hat, die mit einem Außeneinsatz repariert werden müsste und den Betrieb an der Raumstation einschränkt. Interessant fand ich das ja, oder immer wieder interessant finde ich ja auch, dass die ISS ja von ihren eigenen verlorenen Werkzeugen immer wieder eingeholt wird. Ne? Also wenn Astronauten Werkzeuge verlieren, weil die beispielsweise nicht richtig gesichert waren oder ähnliches, dann kommen die ja auch immer wieder vorbei, ne? Weil die ja immer im gleichen Orbit sind. Die Raumfahrtorganisationen tracken ja Objekte, die ungefähr über 11,5 Zentimeter sind.
Ungefähr.
Größer, ein bisschen kleiner. Also je nachdem, was man natürlich auch sehen kann. Manchmal hat man vielleicht auch Metallteile, die besonders flach sind, aber dafür eine große Oberfläche haben. Ne? Also je nachdem. Und es ist halt nicht möglich, Sachen zu tracken, die irgendwie kleiner sind. Und in dem Zusammenhang fand ich dann interessant, dass die ISS selbst ja überhaupt nicht so widerstandsfähig gegenüber Trümmerteilen aus dem All ist. Ich glaube, da war die Rede von knapp 1, irgendwas Zentimeter, die ISS selbst aushält. Ich guck mal kurz, hält Einschlägen, genau, bis zu etwa 1 Zentimeter Durchmesser stand. Wenn ich also sage, ich gucke so nach Teilen, die so ungefähr 11,5 oder 11 Zentimeter groß sind, dann hat man mit Sicherheit auch viele Objekte, die man nicht entdecken kann, die auf die ISS einprasseln und da dann eben für Probleme irgendwie sorgen können. Ne? Natürlich spielt auch immer die Geschwindigkeit eine Rolle, aber ja.
Ja. Die ESA hat einen ganz schönen Vergleich gezogen in ihrem Space Environment Report. Und zwar soll man sich doch vorstellen, eine Straße lang zu fahren, wo mehr Fahrzeuge kaputt sind, als tatsächlich funktionieren.
Ja.
Und ja, am Straßenrand dann irgendwie kaputte Fahrzeuge, Fahrräder und Vans liegen und man dann gar nicht richtig durchkommt. Und das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich auch dazu.
Ja, man muss sich vor allem überlegen, die Fahrzeuge, die dann defekt irgendwie da auf der Straße stehen, die sind führerlos und können sich nicht bewegen. Ne? Also die können jetzt nicht ihrerseits irgendwie Platz machen. Und unter Umständen machen sie nicht mal auf sich aufmerksam. Das heißt, man muss dann auch mit dem Antriebssystem, über das die ISS verfügt, unter Umständen diesen Trümmern ausweichen. Und das ist einfach eine Herausforderung, die auch immer schwieriger wird. Die ESA hat auch auf der Konferenz, und ich habe es einfach nochmal der Vollständigkeit halber reingenommen, das ist ein Artikel aus vorletzten Jahres, und zwar, dass die ESA sich mit einem Programm stark macht für eben die Entfernung, nicht nur die Vermeidung, wie es beispielsweise jetzt Rocket Lab und SpaceX praktizieren, indem sie zweite Stufen einen Boostback absolvieren lassen, der die Trümmer dann schneller wieder in die Erdatmosphäre eintreten lässt oder auch, dass die zweiten, nee, dass die ersten Stufen recycelt werden, wobei das eher ein Vermeidung von Müll auf der Erde ist, als natürlich jetzt im Orbit, aber trotzdem, dieses Boostback beispielsweise ist ein gutes Beispiel, dass die ESA jetzt eben ein Projekt am Laufen hat, wo man versucht, schon vorhandenen Space Debris aus dem Orbit zu entfernen. Schade finde ich, dass das mit Sicherheit zum x-ten Mal referenziert wird und ich auch schon zigmal davon gehört habe, dass solche Projekte irgendwie an den Start gehen. Aber das einzige konkrete Projekt, finde ich, was zur Vermeidung von Space Debris oder zur Entfernung in gewisser Weise geführt hat, war dieses, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, mit diesem kleinen Philius-Satelliten, der gestartet.
Dann andockt, ja, genau. Und dann mit eigener Kraft sozusagen die, ja, das Teil, was sie angeflogen haben, dann deorbiten.
Genau. Ja, oder neu pushen. Ne? Also das war es ging da, glaube ich, um den Northrop Grumman-Satellit, der irgendwie schon end of life war, weil er keinen Treibstoff mehr hatte. Und dieses System, was dann eben da hochgeschickt wurde, war im Grunde ein Triebwerk in Satellitenform. Ne? Also das war quasi ein Ersatztriebwerk mit Ersatztreibstoff und allem drum und dran. Und das wird dann eben angedockt an die schon bestehende Triebwerksglocke, weil deren Ausmaße kennt man ja, und dann wird quasi die Lebenszeit dieses Satelliten nochmal verlängert, indem man ein frisches Triebwerk mit frischem Treibstoff dahin bringt. Aber dass jetzt irgendwie diese schillernden Pläne, wie wir bringen da ein Netz hoch und dann fangen wir das ein und bringen das dann wie ein Müllsack zurück zur Erde, muss ich sagen, nee, habe ich bisher noch nicht so viel von gesehen. No. Ja, insofern, ich bin gespannt, wann das Ganze dann vielleicht mal in ein Projekt überführt wird. Aber ich bin optimistisch, dass noch zumindest in unserer Lebenszeit mal ein Demo-Projekt in dieser Größenordnung stattfindet.
Ja.
Ja, von hier aus ist im Grunde unmittelbar daran geknüpft, die ESA nennt die Entwicklung für unhaltbar, und zwar welche Entwicklung?
Naja, gut, dass natürlich immer mehr Satelliten im Orbit umherschwirren, die dann aber auch nicht funktionsfähig sind und dann zu solchen Problemen führen, wie wir es eingangs beschrieben haben.
Genau, im Zentrum der Concern oder der Bedenken stehen vor allem diese Megakonstellationen. Du hattest gerade schon aus dem Umweltreport zitiert, wo es um allgemein Space Debris ging, aber es gibt auch einen eigenen Abschnitt zu einem, sie nennen es einen unhaltbaren Anstieg von Objekten im Orbit. Und zwar zählt die ESA inzwischen über 25.000 Objekte in der Umlaufbahn, nicht nur Satelliten, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist erschreckend, wenn man, also was heißt erschreckend, aber wenn man mal nur schaut, wie viele funktionsfähige Satelliten wir im Orbit haben, dann sind das gar nicht so viele, wie man meint. Aber es sind halt bis zu 25.000 Objekte, die sich defekt oder nicht defekt als Trümmerteil oder als Ganzes im Orbit befinden. Und wenn man nun in die Betrachtung mit einbezieht, dass Starlink perspektivisch über 10.000 Satelliten haben soll, dass es noch OneWeb gibt als weitere Konstellation, die auch dann irgendwie zigtausend Satelliten haben soll, dass Roskosmos, dass Russland, weil sie ja eben weder OneWeb noch Starlink nutzen wollen, auch eine eigene Konstellation auf den Weg bringen möchte, die auch wieder zigtausend Satelliten umfasst. Und jetzt habe ich gerade noch einen Artikel mit reingeschmissen, den ich auch gefunden habe, der ist auch noch nicht so alt. Wo habe ich ihn hier? Dass China auch eine eigene Konstellation an den Start bringen möchte. Vom 26. Mai ist der Artikel. Dann auch wieder zigtausend Satelliten. Also, dass diese 25.000 Teile, die wir jetzt haben, möglicherweise in 10 Jahren verdoppelt oder dreifacht werden, nur durch neue Konstellationen, Trümmerteile vollkommen außen vor. Dass da die ESA Bauchschmerzen kriegt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist ja auch was, wo wir, glaube ich, nie so richtig für uns wissen, wie stehen wir jetzt dazu. Einerseits finden wir natürlich als Space-Nerds und als Tech-Nerds auch in gewisser Weise diese Megakonstellation total praktisch. Und wir sehen da auch große Chancen mit verbunden, wenn es um den Zugang zum internationalen Internet geht, ohne irgendwie Repression durch eine lokale Abwicklung fürchten zu müssen, Beispiel China oder sowas. Aber es ist natürlich auch eine Belagerung des Orbits. Ne?
Ja, definitiv. Und da hatte sich die ESA 2002 auch schon mal zusammengesetzt und hat Regeln sich überlegt, oder seit 2002 machen sie das, um zu schauen, dass man die Leute oder die Stakeholder, die da etwas in den Orbit bringen, dann auch dazu bringt, sich darum Gedanken zu machen, wie sie diese Sachen, die sie da in den Orbit schießen, auch wieder in einem bestimmten Regularium dann auch wieder runterkriegen.
Ja.
Und da hat man anscheinend zu wenig getan in letzter Zeit und das muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Gerade vor dem Hintergrund, wie du schon sagtest, dass halt die kommerzielle Operatoren da auch wesentlich stärker in den Markt einsteigen als in den Jahren zuvor. Und ich habe hier gerade mal noch aus dem Environment Report, Space Environment Report nochmal Zahlen. Da war 2019 sind 400 Dinge in den Orbit geschossen worden und jetzt im Jahr 2020 1200. Das zeigt doch schon mal ganz schön, wie da das in die Luft schießt. Ja.
Ja. Das Einzige, was ich sagen muss, was ich diesen Megakonstellationen zugute halten muss, die sind so viel näher an der Erde dran und sind bereits leichten Turbulenzen oberer Luftschichten ausgesetzt. Das heißt, man muss sich das klar machen, ich finde das immer wahnwitzig, wie da die Größenordnungen sind. Ein Satellit, der geostationär ist, der ist nicht, also nein, fangen wir anders an. Ein Starlink-Satellit, der ist, hatten wir gerade drüber gesprochen, in 550 bis 570 Kilometern Höhe. Ein geostationärer Satellit, der ist nicht in 1, 2, 3, 4, 5 oder 8000 Kilometern Höhe, der ist in 30.000 Kilometern Höhe. Der ist so viel weiter von der Erde entfernt und in einem so viel stabileren Orbit, na gut, kann man stabileren Orbit nennen, aber selbst wenn dieser Satellit vollkommen ausfällt, haben wir wahrscheinlich nicht die Geduld oder auch nicht die Aussicht, dass der innerhalb, ich weiß gar nicht, was da die Decay-Zeit, also die Wiedereintrittszeit für Sonnenorbit ist, das werden hunderte von Jahren sein, bis solche Objekte zurück in den Orbit, also zurück auf die Erde kommen. Und dann ist ja die Krux, wenn sich abzeichnet, dass diese Objekte eine Fehlfunktion haben, dann werden sie nicht einfach in Ruhe gelassen, sodass sie langsam sich wieder in Richtung Erde bewegen können, also in einen immer niedrigeren Orbit einnehmen, sondern nein, die werden in einen noch höheren Graveyard-Orbit geschickt, wo sich dann quasi in der äußersten Kugel um die Erde alles Mögliche an Space Debris irgendwie sammelt. Und insofern, wir haben schon Protokoll über Starlink-Satelliten, die nach einer Fehlfunktion mittlerweile schon wieder eingetreten sind. Also wir haben zwei Satelliten, die nach einer Fehlfunktion wieder eingetreten sind. Wir haben 17 Satelliten, die ihren endgültigen Orbit überhaupt noch nicht erreicht haben oder erreicht hatten und entsprechend schon sehr zu Beginn wieder eingetreten sind. Wie gesagt, 17 Stück da. Wir haben 55 Satelliten insgesamt, die jetzt gerade dabei sind, wieder einzutreten, beziehungsweise wo die Entsorgung schon vollzogen ist, und 55 Satelliten, wenn wir überlegen, Starlink-Starts, die haben wir jetzt seit 2 Jahren ungefähr, ja, ne? Die ersten Batches irgendwie. Und wenn wir überlegen, wir haben schon fast eine ganze Batch, 55 Satelliten wieder in der Flotte auf der Erde, wenn auch als zum größten Teil als Staub wahrscheinlich, da mache ich mir dann wesentlich weniger Sorgen, selbst wenn Starlink oder SpaceX sämtliche finanziellen Mittel ausgehen würden und niemand interessiert sich für diese Satelliten, weil die einen Hardware-Bug aufweisen, der von, astronomischer Tragweite ist. Gut, dann sind die Satelliten da, dann lasst die Satelliten da, innerhalb von, 3, 4 Jahren kommen die sowieso alle zurück.
No? Ja. Ja, schon, da scheint es dann noch etwas unproblematischer zu sein, ja. Aber gerade so die Graveyard-Satelliten und die kollidieren ja da auch. Oder gibt es die Kleinteile, die halt Bahnen ziehen, die man eigentlich auch nicht will oder gar nicht berechnen kann oder wollte oder konnte. Ja, und die machen ja dann auch das Problem. Und da muss man jetzt Lösungen für finden.
Ja, wo man eben bei normalen Orbits drauf pingelig drauf achtet, dass sich da auf keinen Fall etwas zu nahe kommt, beim Graveyard-Orbit, shit egal. Na, also da dürfen die sich auch alle selbst zerstören, die Satelliten. Das ist jetzt relativ uninteressant und ja, da passiert alles Mögliche irgendwie. Ich gucke gerade mal.
Aber das ist ja für so eine Megakonstellation eigentlich auch der große Vorteil, ne? Dass du da eigentlich ein sehr redundantes System hast. Wenn da halt ein Satellit ausfällt, dann ist das so, das ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn man mal an die großen 10-Tonnen-Satelliten von damals denkt, die Telekommunikationssatelliten, wenn die halt ausfallen, dann ist schon ein größeres Problem da.
Genau. Ne, nochmal, ich habe gerade nochmal genau gegoogelt, ne, der Geostationary Orbit ist 35.786 Kilometer und 500 Kilometer oder 570 Kilometer fliegen höchstens die Starlink-Satelliten. Also ich denke, das macht dann den Unterschied auch schon irgendwie ganz gut klar. Ja. Guck mal, wir hatten zu Beginn der Episode Bedenken, dass wir möglicherweise nicht genug Gesprächsstoff finden, aber wir haben jetzt schon etwas mehr als die Hälfte rum und da wir ja kein Klingel mehr haben, weil wir die Pre-Show ja aufnehmen, wollte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt gut die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte schon rum haben. Ja, hier vielleicht der obligatorische Hinweis, wenn euch interessiert, was wir hier so vor der eigentlichen Aufnahme machen, das nennen wir bei Podcasts ganz liebevoll Pre-Show, dann schaut doch mal auf elontime.de/crew vorbei. Dort findet ihr Informationen, wie ihr einerseits zwischen den Episoden teilhaben könnt an der Findung der Themen, andererseits wie ihr an der Pre-Show teilnehmen könnt. Das andere ist, dann müsstest du ja demnächst auch nochmal dein Studiofoto auf unserer Homepage aktualisieren, ne?
Stimmt, ja.
Wir haben eine kleine Seite für euch eingerichtet, wenn ihr euch mal einen Überblick verschaffen wollt, wie unsere aktuelle Studiosituation ausschaut. Wir schalten uns ja in diesem Internet über StudioLink zusammen, aber eigentlich sitzen wir ja an völlig verschiedenen Enden dieses Bundesstaates. Ist es ein Bundes? Nein, wie heißt es? Ne? Des Landes. Nein, meine Güte, des Bundes, ne?
Ja.
Ja, gut. Ich will das geklärt. Geografie, Fachjargon war wahrscheinlich noch nie so meine Stärke. Dann schaut gerne mal auf elontime.de/, ist es über uns, glaube ich, ne? Oder schaut einfach mal so auf der Homepage, da gibt es ein bisschen was zu entdecken. Auch mobil optimiert ist das selbstverständlich alles. Also wenn ihr neben dem Podcast hören mal reinschauen wollt, tut dies gerne. Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal mitteilen, dass Scott Manley noch mal ein neues Video rausgehauen hat und doch ganz gut beschrieben hat, was in den letzten Missionen bei Ingenuity alles so passiert ist und welche Herausforderungen es da gab. Und wie immer geht er da auch recht detailliert auf die technischen Feinheiten ein. Fand ich ein ganz gutes Video und kann man sich mal reinziehen, um einen guten Überblick zu bekommen, was denn da gerade so los ist. Jo. Ansonsten ist mir vorhin aufgefallen, dass die Artemis Accords, das ist so eine Vereinbarung zwischen Nationen und natürlich von den Amerikanern geführt, wo es darum geht, bis 2024 auf dem Mond auch Menschen wieder zu bringen. Und da gibt es dann eine bestimmte Regeln, an die sich alle halten müssen. Und Südkorea hat dieses Dokument jetzt mit unterzeichnet. Brasilien und Neuseeland werden in den nächsten Wochen mit dazustoßen. Und ich habe gerade mal geguckt, welche europäischen Länder mit dabei sind. Das ist zum einen Großbritannien und Italien haben dieses Dokument mit unterzeichnet.
Und du meintest, da wurde jetzt auch noch in Aussicht gestellt, dass irgendwer demnächst unterzeichnen wird, ne?
Genau, also Neuseeland und Brasilien.
Hattest du das schon gesagt, das ist an mir vorbeigegangen?
Ja, gerade eben. Kein Problem. Das geht mir manchmal auch so, dann gucke ich nebenbei noch irgendwas und habe nicht die volle Aufmerksamkeit auf das, was du dann sprichst. Also kein Problem.
Sehr cool. Nein, ich finde interessant, dass jetzt dann doch diese Papiere von so vielen Nationen auch noch unterzeichnet werden. Die Probleme, die damit in Zusammenhang stehen, da hatten wir vor Urzeiten mal einen Artikel von Frank Wunderlich-Pfeiffer durchexerziert. Den würde ich einfach nochmal mit verlinken, weil natürlich die Artemis Accords als, wie du sagtest, USA-zentriertes Strategiepapier auch sowas wie Rohstoffrechte und sowas regeln. Und ich denke, da müssten dann auch die anderen Stakeholder durchaus nochmal ran, um ja, sich da nicht auf ein zu kleines Stück vom Kuchen möglicherweise geeinigt zu haben. Ja. Der Vollständigkeit halber würde ich gerne noch loswerden. Wir hatten vor einiger Zeit die Rocket Lab Mission Return to Sender. Das war das erste Mal, dass erste Schritte in Richtung Wiederverwendung unternommen wurden. Die Electron-Rakete ist damals gewassert. Und ja, jetzt steht die Interstage, die eben auf dieser Mission unterwegs war, zu Anschauungszwecken bzw. als Deko-Objekt in gewisser Weise im Foyer von Rocket Lab. Ja, die Electron ist also erfolgreich zum Absender zurückgekehrt und nun als Ausstellungsstück bei Rocket Lab.
Ja, das scheint auch so, scheint ein recht großes Stück zu sein.
Ja.
Das macht, glaube ich, ein bisschen was her, wenn du es so im Foyer zu stehen hast.
Ja, das ist so. Das ist ja das Stück, was quasi erste und zweite Stufe miteinander verbindet. Und da ist so die ganze Hardware drin, die dann auch für die Wiederverwendung verantwortlich ist, also Fallschirme und ähnliche Systeme. Bei Rocket Lab wird ja eben mit dem Fallschirm gelandet. Und ja, entsprechend groß ist natürlich die Interstage. Von hier aus zum nächsten Block vielleicht.
Ja, genau, Tesla-Block. Da haben wir jetzt heute und gestern spät am Abend noch erfahren, dass die Batteriefabrik, die ja dort in Grünheide oder hier in Grünheide dann auch gebaut werden soll, sehr wasserschonend ja, ist und dann die den Maximalverbrauch des Wassers auch nicht allzu sehr erhöhen wird oder auch so gut wie gar nicht. Das liegt an der Technik, die dort zum Einsatz kommt. Das ist ja beim Battery Day auch schon so ein bisschen angesprochen worden, dass man mit sehr wenig Wasser auskommen wird, weil das im Trockenbettverfahren gemacht wird. Und ja, das freut natürlich oder sollte zumindest die Naturschützer oder die Naturschutzverbände da freuen, die da auch immer auf sehr wenig Wasserverbrauch pochen.
Ja. Ja, ich finde es interessant, dass quasi die konservativsten Hochrechnungen der Naturschutzverbände jetzt unterboten wurden mit dieser Veröffentlichung bzw. mit dieser Mitteilung. Und am Anfang hatte ich so irgendwie so den Impuls, irgendwie zu denken, ja, natürlich verbraucht die Gigafactory mit der Batteriefabrik kein Wasser mehr. Haben sie irgendwie schön gerechnet. Aber wenn man dann mal ein bisschen weiter einsteigt, dann sagtest du direkt, nee, das ergibt eigentlich perfect sense. Wenn man sich auch mal auf das zurückbesinnt, was Elon während des Battery Day gesagt hatte, ne?
Ja, genau. Also, dass der Wasserverbrauch auf jeden Fall auch gering sein wird und mit der Technik, die da zum Einsatz kommt, halt auch wenig davon genutzt wird, von dem Wasser.
Genau. Man hat sogar die Möglichkeit, selbst reinzuschauen, um welche Technologien es sich da handelt. Das Patent haben wir mal nachgeschaut, mit dem Tesla an die Technologie gekommen ist, um eben diese, ja, nicht nur sehr günstigen, sondern also alles, was im Grunde mit diesen 4680, okay, Entschuldigung. alles, was im Grunde mit diesen 4680er Zellen zu tun hat, alles, was auf dem Battery Day im Grunde so dargelegt wurde, das basiert auf Patenten, die Tesla gekauft hat, beziehungsweise Tesla hat ein Unternehmen akquiriert. Jetzt öffnet bei mir die Seite nicht, sodass ich nicht on the fly den Namen des Unternehmens vorlesen kann. Den muss ich jetzt dann doch nochmal kurz suchen. Spark irgendwas war es, ne?
International weiß ich auf jeden Fall noch.
Spring Power, nichts mit Spark. Ja. Genau, Spring Power International haben sie akquiriert. Da weiß man halt nicht, wie viel sie für dieses Startup bezahlt haben. Aber um dann eben die Patente, die Spring Power gerade zur Anmeldung gebracht hatte, auf Tesla zu überschreiben, haben sie über einen groben Daumen irgendwie $3 bezahlt. Wir haben da auch mal diese Patent, wir wissen nicht, ob Patent oder Patent Assignment Cover Sheets mit in die Shownotes geschmissen, wo man das Ganze nachlesen kann. Und ja, das war wohl so dieses Kernpatent, was dafür verantwortlich ist, dass die 4680er Zellen nicht nur in diesem Trockenverfahren hergestellt werden können, wie es eben auf dem Battery Day geschildert wurde, sondern dass auch eben das eintritt, was Elon sagte, dass die eben sehr wassersparend produziert werden können, was jetzt hier ganz konkret bei der Planung und Genehmigung der Gigafactory Tesla zugutekommt, sodass die Wasserverbräuche hier in einem Rahmen bleiben, der sehr zufriedenstellend ist, denke ich, für eine Fabrik, für eine Kfz-Fabrik dieser Größenordnung mit angeschlossener Batteriefabrik.
Mhm. Was man mal auch noch sagen kann, ich weiß gar nicht, ob wir darüber beim letzten Mal gesprochen haben, die sind ja dabei gerade noch die Lagerhalle zu bauen, wobei, wenn man sich diese fetten Fundamente mal anguckt, dann kann das eigentlich keine Lagerhalle sein. Mhm. Wenn man mal die Arbeiter sieht, wie sie da an diesem Fundament arbeiten, also aktuell machen sie da diese ganze Stahlbewehrung, wird da zusammengeknüppert, das sind circa 1,8 Meter dicke Betonfundamente, also das ist schon richtig heftig. Und da kann man nur davon ausgehen, dass entweder in diesem Bereich etwas extrem Schweres kommt oder halt etwas aufgebaut wird, was extrem hohe Präzision braucht, ohne irgendwelche Erschütterungen vom Boden oder so. Mhm. Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie das gerade da hochgezogen wird. Das ist nicht ohne. Also so ein Fundament habe ich so noch nie gesehen. Das ist echt heftig.
Ich wollte gerade sagen, also so hoch wie ich groß bin, ist ja dann das Fundament. Also da kann es ja einige Leichen loswerden. Ne?
Das ist bestimmt der einzige Grund, warum sie das so machen.
Ja, okay. Ja, spannend. Das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt in der Größenordnung höre, aber da ist ja dann im Grunde klar, dass man mit einem Augenzwinkern eine Lagerhalle baut. Ne?
Also, ja, ich schreibe bei meinen Tweets auch immer maybe future battery plant, also es ist noch nicht ganz klar, aber letzten Endes kann es eigentlich auch nichts anderes sein.
Ja. Finde ich cool, dass man das dann da doch so beobachten kann. Wie gesagt, wir hatten auch, ich glaube, in der vorletzten Episode schon mal zusammengekehrt, dass es eigentlich schön ist, hier wieder zu sehen, wie viele Beteiligte dann auch Infos zusammenpuzzeln. Ja, und wenn das dazu führt, dass dann da eben die Batteriefabrik entsteht, dann finde ich das nur gut. Was ich mich gerade frage, vielleicht hast du da Infos zu, bei der Gigafactory haben wir ja beim Fahrzeugbau verschiedene Phasen, die angestrebt werden, ne? Phase 1 bis 4 und wir haben jetzt gerade Phase 1, die gewissermaßen nur ein Viertel der geplanten oder irgendwann mal möglichen, sagen wir mal nicht geplanten, sondern irgendwann mal möglichen Gesamt-Gigafactory darstellt. Gibt es solche Iterationsschritte jetzt auch oder deuten die sich an in den Antragsunterlagen für die Batteriefabrik oder geht es da all in, wir machen hier direkt die weltgrößte Batteriefertigung hin?
Also gesprochen wurde ja immer von 200 Megawatt, das soll so mit die größte sein im europäischen Bereich. Dadurch, dass die Dokumente ja noch nicht veröffentlicht sind, sondern die werden ja jetzt erst dem Landesumweltamt übergeben diese Woche. Die müssen sich das ja dann nochmal genau anschauen und in ein ordentliches Paket schnüren, sodass das dann der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Und erst dann wissen wir eigentlich, worum es sich da konkret handelt. Und dann kann man doch erst sagen, okay, ist das irgendwie in iterativen Schritten gedacht oder wollen die es gleich wirklich von vornherein so groß ziehen? Aber
wie viele angedeutet
Gigawattstunden? 200, ob jetzt, waren das Megawatt? Ich glaube, da wird
Ich hoffe, Megawatt, es sind Megawatt.
Ja, genau.
Weil, also Gigawatt nicht. Nee. Gut. Ne, weil das wäre jetzt natürlich, also wenn es 200 Gigawattstunden, wenn ich überlege, die Gigafactory One in Nevada ist, glaube ich, 35 Gigawattstunden. Also 35.000 Megawattstunden. Gut, dann wäre ja tatsächlich 200 Megawattstunden eher eine kleinere Leuchte irgendwie, ne? Gegenüber der Gigafactory One. Gut, die Gigafactory One in Nevada, die hat natürlich jetzt einen Footprint irgendwie wie die gesamte, wie das gesamte Gelände da jetzt vor Ort. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen raus. Es hört sich sehr viel an. Es hieß immer, es ist, also das, was die jetzt hier in Grünheide bauen wollen, ist Europas größte Batteriefabrik.
Ja gut, ich weiß ja nicht, was so die größte ist. Ne?
Ja.
Kann natürlich sein. Tesla, aber ich finde jetzt gerade auch nicht.
Lass uns das zum nächsten Mal nochmal nachreichen. Das würde mich auch interessieren.
Ja.
Und es gibt ja viele Ambitionen jetzt in Zukunft, auch Batterien hier zu produzieren im Bundesgebiet. Mhm. Und Microvast zum Beispiel gehört ja dazu, die sind ja auch gleich um die Ecke. Und Kate, CATL, wird ja auch eine größere Fabrik bauen. Und in Polen gibt es zum Beispiel auch LG Chem, die auch ziemlich, also die auch schon eine Fabrik haben, die auch sehr viel Output hat. Mhm. Genau, das wäre vielleicht mal nicht verkehrt, so einen Überblick zu bekommen, und da gibt es auch eigentlich ganz schöne Grafiken, die immer mal wieder aktualisiert werden.
Ja. Also das wäre also das, wo ich jetzt denken würde, das könnte nochmal spannend sein, dass man dadurch nochmal eine Größenordnung bekommt, weil wie gesagt, wenn die Gigafactory in Nevada wirklich dann so viele Größenordnungen größer ist, als jetzt die da geplant ist, kann ich mir fast nicht vorstellen. Jetzt lese ich hier gerade, Tesla wolle in der Brandenburger Gemeinde Grünheide eine Produktion von Batteriezellen mit rund 100 Gigawattstunden pro Jahr aufbauen. Später soll dies sogar oder könnte dies sogar auf 2 oder 250 Gigawattstunden erweitert werden. Zum Vergleich, schön, Tesla mit Panasonic in den USA betriebenes Batteriewerk Gigafactory One soll zunächst 35 Gigawattstunden erreichen. Oh. Also insofern würde dann selbst mit 100 Gigawattstunden schon die Gigafactory One getoppt werden.
Oh, siehst du gut, dass du nochmal nachgeschaut hast? Also bin ich mit meinen Megawattstunden da ziemlich daneben.
Das sind doch Gigawattstunden. Könnte ja dann tatsächlich weniger vielleicht an einem Skalierungsfaktor liegen, sondern vielleicht sehr stark mit der 4680 zu tun haben. Ne? Mhm. Also Elon hatte ja diese Videos mitgebracht oder diese Videoschnipsel von den Flaschenfabriken oder Zeitungsproduktionslinien, wo alles quasi ratatatatatata wie am Schnürchen läuft und kein Zentimeter der Fabrik im Grunde ungenutzt bleibt. Ja. Und wenn du sowas natürlich jetzt vergleichst mit so einer Kleinserienfertigung irgendwie in der Gigafactory One, wo ja die Standardzellen momentan hergestellt werden, die eben noch nicht so schnell mit diesem Trockenelektrolytverfahren und sowas hergestellt werden können, dann könnte das auch wirklich ein Produktionsvorteil sein, ne? Dass die Gigafactory, wenn sie dann eben die 4680er Zellen baut, einfach diese deutlich höherem Volumen raushauen kann. Ne?
Ja, aber da sind extrem viele Leute darauf gespannt, was da in dem Dokument dann zur Öffentlichkeit geführt wird und zur Öffentlichkeit Öffentlichkeit vor Augen geführt wird, meine Güte. Und da werden wir sicherlich einige Stunden verbringen, uns die Dokumente reinzuziehen.
Ja. Cool. Das finde ich mega spannend. Ich denke, wir dürfen da sehr gespannt sein, wie es bei euch weitergeht. Mit Blick auf die Zeit, wir sind eigentlich schon rum, muss ich sagen.
Oh. Was?
Was? Das ging, ich glaube, wir sind mit 50 Minuten eingestiegen und sind jetzt bei einer Stunde 45, also haben wir jetzt knapp 55 Minuten rum, genau.
Lustig.
Wir können
erst mal am Anfang gedacht, dass wir eine halbe Stunde nur schnacken.
Ja. Ich lasse das mal mit den Powerpacks raus, das ist vielleicht gar nicht so interessant. Allerdings, was ich noch loswerden wollen würde, ist eben, dass Tesla wohl ab sofort oder demnächst bei AMD einkauft. Auf der Computex, die jetzt stattgefunden hat, AMD hat eine Keynote auf der Computex gehalten und hat natürlich neben Notebook, Handy und Ultrabook-Chips auch über RDNA 2 gesprochen, und das sind die Chips, die auch auf der Basis in der PlayStation 5 beispielsweise vorkommen. Und es wurde jetzt bekannt gegeben, dass AMD mit Tesla kooperiert, um diese Chips auch ins Model S und X zu bringen. Also hat man dann tatsächlich das, wo wir vor einigen Monaten, glaube ich, drüber gewitzelt hatten, eine fahrende Spielkonsole in gewisser Weise, wenn zumindest mit auf die Leistung geschaut. Ob da die Autopilot-Funktionen darüber abgebildet werden, das werden wir dann noch sehen. Aber ich finde es erstmal spannend, dass Tesla hier anfängt zu kooperieren, weil eigentlich ist ja so die Devise ähnlich wie bei Apple: Wir machen alles selbst.
Selber, ja.
Dann lass uns doch vielleicht auch das mit Artemis in die nächste Woche verschieben. Da bin ich nämlich nicht sicher, wie wir die Überschrift zu deuten haben. Elektroauto-News titelt, dass Artemis zur Landung ansetzt. Allerdings ist hier nur die Rede von einer Wiedereingliederung nach Audi. ob da jetzt konkrete Produkte in der Mache sind oder sowas, das schieben wir dann vielleicht einfach mal ins Pad für die kommende Woche.
Hat nichts mit Raumfahrt zu tun.
Genau.
Ja, da passt das dann vielleicht ganz gut. Astypalea hat ja dann, da gibt es dann auch noch ein paar News dazu, dann können wir das zusammenschmeißen.
Ja, gerne. Dann die letzten paar Minütchen vielleicht noch auf The Boring Company. Wir hatten in der letzten Woche berichtet, dass der Tunneltest in Fullscale gewissermaßen stattfindet und dass erste Ergebnisse natürlich über die Testpersonen. Ich glaube, du hattest auch getwittert über den Test am BER, ne?
Ja, genau.
Genau, nur dass in ähnlicher Art und Weise Informationen über diesen Testlauf an die Öffentlichkeit gelangt sind. Nun aber Elon sich auch nochmal persönlich dazu geäußert hat und den Test einen vollen Erfolg genannt hat. Die Kapazitäten, die garantiert wurden, sollen erreicht worden sein. Man hat sich wohl nur um 50 Passagiere pro Stunde verschätzt. Entsprechend geht man davon aus, wenn die Simulationen jetzt auf 50 Personen für die erste Ausbaustufe so genau waren, dass man in den weiteren Ausbaustufen sehr gut sich auf seine Modellierungen verlassen könne und sofern perspektivisch bis zu 5050 Passagiere pro Stunde möglich wären. Was ich einen interessanten Seiten oder einen interessanten Catch fand, war, dass die Technologie für autonomes Fahren, aktuell werden die Fahrzeuge nämlich noch von Menschenhand gelenkt, aber die Technologie für autonomes Fahren hat Tesla bis zum 31.12.2021 vertraglich zugesichert. Insofern bin ich gespannt, wie flott das dann jetzt vielleicht doch geht, dass mit einem Update für die Teslas dann auch eben das Befahren der Boring Tunnels möglich ist. Wusstest du, dass da auch Privatfahrzeuge drin fahren können sollen?
Nee, also Ach so, doch. Beim letzten Mal einfach gesagt, dass da nur zur Verfügung gestellte Fahrzeuge durchfahren konnten und aber der Plan ist, dass dann auch Privatfahrzeuge durchfahren können. Doch.
Genau, quasi der Ober-CEO, der sowieso in seinem Tesla angefahren kommt, könnte dann eben diesen Boring-Tunnel mitbenutzen. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. An alle, die uns wirklich bei Twitter derzeit folgen, mea culpa. Ich habe tatsächlich den Twitter-Feed über, neben Discord ein bisschen vernachlässigt. Ich müsste so eine Doppelpost-Strategie irgendwie entwickeln, dass ich alles, was ich bei Discord für die Shownotes reinschmeiße, dann auch nochmal bei Twitter poste, damit alle Beteiligten hier in den Genuss unserer Berichterstattung kommen. In diesem Sinne, wir haben schon einen nächsten Termin fixiert in der kommenden Woche und wir hören uns dann wieder.
Ja, gerne.
Bis dahin.
Einer Woche. Jo, tschüss.